Normal movie.
Es ist soweit, es ist Montag, es ist wieder diese Bar und herzlich willkommen bei der 73. Folge von Normale Möwe.
Hey, Ihrem Informationspodcast rund um die Themen Lifestyle, Schuhe und alles, was sonst noch fesch ist im Süden von Deutschland.
Fesch, ja. Kurzer Frisuren, rot gefärbt, bei Damen über 50. Fresh.
Fresh und praktisch.
Frech, eine freche Frisur, meine junge Dame. Mir gegenüber, wie immer, sitzt der sehr, sehr gut situierte Max Scharf. Er ist extra gekommen von seinem Gestüt.
Ja, ja.
Und wo er eigentlich gerade Urlaub gemacht hat, um mich heute bei dieser Aufnahme zu unterstützen. Ja. Mein Name ist Henner Köhn, ich sehe aus wie immer, aber vielleicht ein bisschen besser als sonst.
Ja, ich komme gerade aus meiner Sommerhacienda, genau wie Hinner, der dort heute Morgen noch geputzt hat. Schön, dass du da bist.
Ja, es war, aber ich habe mich auch echt beeilt heute, damit ich rechtzeitig hier bei dir in der Stadtwohnung noch aufräumen kann.
Ja, nee, schön. Eine turbulente Woche für uns alle, würde ich sagen. Gerade für so, für Corona-Gegner. Also, ja. Was heißt Gegner? Wir sind ja praktisch, glaube ich, alle gegen Corona. Es gibt wenige Leute, die dafür sind, außer jetzt Bill Gates und die Merkel, die wollen das doch.
Alle Echsen auf der Welt sind alle für Corona. Menschen.
Nee, aber du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen, die Großdemo wurde ja gecancelt.
Ja.
Und jetzt, wir nehmen die Folge am Freitag auf, jetzt wieder...
Erlaubt.
Ja. Vom Gericht gekippt.
Weißt du, da ist man schon die ganze Zeit so ein bisschen verwirrt, ne? Der Aluhut sitzt schief und man denkt, man weiß ja nicht, was man glauben soll, ne?
Ja.
Und dann wird das abgesagt, dann wird das wieder zugesagt, dann ist es erlaubt, dann ist es nicht erlaubt. Ja. Dann natürlich denkt man dann plötzlich, man wohnt in der BRD GmbH.
Ja, und da wundert man sich nicht, dass Xavier Naidoo anfängt zu weinen, wenn er bei so einer emotionalen Achterbahnfahrt.
Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, sein Weg war schon früh, in den 90ern war der schon lang, ne? Und weit.
Und schwer.
Ja, und schwer. Und jetzt wird er immer länger.
Also er war auf jeden Fall kein Leichter.
Nein, um Gottes Willen. Ja, die Söhne Stammheim ist meine Freunde. Ja, also ich kann das verstehen. Ich verstehe den Unmut bei den ganzen Leuten, die gerne mit dem rechten Arm hochzucken. Also ich verstehe das.
Ja, ich verstehe es auch. Ich verstehe vor allem, was ich verstehen kann, ist sozusagen die Wut dahinter, dass Demonstrationen abgesagt werden.
Ja.
Also manchmal kommt es einem willkürlich vor, weil ja diese Demo jetzt erlaubt ist, aber die Demo jetzt als Gedenken der Opfer vom Terroranschlag in Hanau, die wurde abgesagt, weil man Sicherheitsbedenken hatte.
Ja.
Hygienemäßig.
Ja.
Aber eine Demo, wo man weiß, die kommen alle ohne Maske.
Ja.
Nö, kein Ding. Lass
also
da machen.
Eigentlich, also das hat ja auch überhaupt nichts mehr mit Meinungsfreiheit oder so ein Tüdelü zu tun, sondern es geht ja einfach nur, Leute, das ist gefährlich, lass das.
Ja.
Das war ja nicht irgendwie, wir wollen eure Meinung verbieten, sondern es war ja in erster Linie, ihr haltet euch nicht dran.
Ja.
Wir wissen das. Es ihr ist seid keine, dagegen, Maske
also man,
zu tragen.
Man muss halt einfach sagen, es ist keine Meinungsfreiheit, wenn man andere Menschen gefährdet. So.
Sehr schön gesagt, Max. Sehr schön gesagt.
Es ist ja, also, ne, von wem war das nochmal? Ist es nicht Kant? Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo die des anderen beginnt? Also, ist es nicht so?
Weiß ich nicht. Ich bin nicht so mit den großen Philosophen beschäftigt, bin ich. Ich lese nur Precht.
Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Außerdem sagt er oft was für Veganer.
Ja, und er hat echt schönes Haar. Ich habe ihm mal bei Facebook geschrieben.
Wirklich sehr schönes Haar.
Ja, was er benutzt, aber hat nie geantwortet. Wahrscheinlich reibt er das Blut von Neugeborenen rein. Ich habe keine Ahnung. Ich finde den Typen ein bisschen affig. Ich finde, der ist für die Philosophie ist Richard David Precht so wie David Garrett für klassische Musik.
Ja.
Das Schlimmste, was hätte passieren können.
Ja, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Heute wurde auch veröffentlicht die Vorschläge für das Jugendwort des Jahres.
Nein, habe ich nicht mitbekommen.
Und es gibt ja so eine Shortlist, 10 Wörter stehen zur Auswahl, für also, die man abstimmen kann.
Für die Leute, die wirklich ganz weit hinterm Mond leben, jedes Jahr entscheidet irgendwer, was das Jugendwort des Jahres ist und das wird nicht benutzt. Das sendet man ein, weil man irgendwie auf eine lustige Idee kommt und dann wird das irgendwas wie Swombi, war das so? Oder Smombi, ne?
Ja, Smartphone-Zombie.
Ja.
Und es gab auch mal, das werde ich nie vergessen, Änderungsfleischerei für Schönheitschirurgie.
Stimmt, stimmt.
Das fand ich auch sehr gut. Hat wahrscheinlich noch niemals jemand in einem Satz benutzt, wirklich, davor.
Du gerade.
Ja, ich jetzt gerade.
Guck, Jugendwort.
Aber ich finde die Dinge, die dort vorgeschlagen werden, teilweise etwas komisch. Weil es ist so, zum Beispiel, ein Wort, was vorgeschlagen ist, ist das Wort Schabernack. Mhm. Wo ich mir so denke, das kommt doch jetzt nicht neu um die Ecke. Das ist doch kein...
Ja, insbesondere, wenn jetzt dieses Jahr Schabernack wirklich das Jugendwort des Jahres werden sollte, was ist es dann nächstes Jahr? Der Hochadel, Hagestolz.
Ja.
Oder, keine Ahnung, Lehnwesen.
Mich deucht.
mich dünkt.
Außerdem dominiert das Wort Mittwoch.
Klassisch, benutze ich fast täglich. Also ich bin ja auch noch Teil der Jugend.
Als Erklärung steht hier bei Tagesschau, dass es irgendein Frosch-Meme ist mit Mittwoch. Es ist Mittwoch, meine Kerle. Kenne ich nicht.
Die Frage ist auch, welches Frosch-Meme? Ist es Pepe der Frosch? Der ist ja mittlerweile von der Alt-Right irgendwie so übernommen worden. Oder ist es ein anderer Frosch? Ist es vielleicht Kermit?
Ja, hier ist noch ein Jugendwort, was extra für uns erfunden wurde. Der Sauftrag. Ein geplantes Besäufnis.
Das finde ich ganz süß. Benutzt auch niemand, aber finde ich süß.
Heni, wir beide haben einen Sauftrag heute.
Oh, ganz kurz zum Thema Sauftrag. Das hat mir ein Kumpel erzählt. Die hatten mal einen Begriff für man legt eine Strecke fest von Punkt A bis Punkt B und dann muss man auf dieser Strecke jedes Mal in jeder Kneipe ein kleines Bier trinken.
Ja.
Und ich habe das mal versucht. Erstmal ist das extrem schwer. Und wie hieß das denn nochmal? Das war Koperniken oder sowas?
Okay.
So super weird. Komm, wir gehen heute Koperniken.
Naja.
Fand ich als Idee aber ganz süß. Insbesondere probier's mal aus. Das ist echt, also hier auf dem Kiez eh schwierig, aber jetzt stimmt. Ich habe damals noch in Amsbüttel gewohnt und dachte, ich gebe es Dammtor. Alter, wie viele Kneipen da sind, wo auch echt gruselige Gestalten sind. Ganz gefährlich, ganz gefährlich.
Ja, außerdem.
Kantandern war das Wort. Entschuldigung, Kantandern.
Außerdem nominiert das Wort Mashallah. Mashallah. Hier als Erklärung steht hier Ausdruck für Lob und Kompliment. Als Beispielsatz: Mashallah, die Hübsche.
Cool.
Mashallah, die Hübsche. Was? Oh.
Weiß ich auch nicht.
Fühl ich noch nicht so ganz. Aber ich meine, wenn es Jugendwort werden soll, dann müssen wir das jetzt wohl in unseren Sprachgebrauch einbinden, um
auch die Kids ab 14 abzuholen mit unserem Sauf-Podcast.
Sauf- und Rauf-Podcast.
Ich werde niemals vergessen, wie uns mal jemand geschrieben hatte, hey, ich kann über meinen Spotify-Account die Folgen nicht hören, weil ich noch unter 18 bin und die Folgen sind als explicit irgendwie gekennzeichnet. Wo ich auch dachte, nett, dass du das schreibst und cool, dass du uns hörst, aber...
Solltest du wahrscheinlich nicht machen.
Nee, du bist nicht so richtig in die Zielgruppe. Also du solltest schon mal ein Bier legal kaufen dürfen. Das ist so der Grundstock.
Das wäre Grundvoraussetzung, um diesen Podcast zu hören. Du musst nicht trinken. Wir haben einige HörerInnen, die nicht trinken und nicht rauchen und trotzdem hören. Was ich sehr gut finde, liebe Grüße. Was ich auch sehr gut finde, ist Folgendes.
Ich hab da so eine Frage, die ist vielleicht ein bisschen zu doll.
The way too intense friendbook questions. Einmal die Woche stellen wir uns gegenseitig Fragen, die so niemals in einem Meine-Freunde-Buch stehen würden, weil man Kinder von sowas fernhalten sollte. Heute darf ich wieder meinem Gegenüber befragen. Wir wollen die alten Hirntrauben ausquetschen und vom süßen Saft der Wahrhaftigkeit naschen, weil nichts auf der Welt schöner ist, als einen anderen Menschen ehrlich gut zu kennen. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit diesem abgeheifelten Comedian mir gegenüber, Hinnerkühn. Bist du bereit?
Really Big Cinema.
Really Big Cinema. Great Tennis.
Great Tennis.
Achso, ja.
Ich bin bereit.
Du bist bereit.
Los. Also ich bin, komm, baller mir einfach alles ins Gesicht.
Okay.
Nicht alles, aber viel. Möglichst verbal.
Hinnerkühn, legst du dir selbst Regeln auf? Und wenn ja, welche Regel würdest du niemals brechen?
Ich wüsste jetzt gerade keine Regel. Also bestimmt, aber wahrscheinlich sind die nicht so im Kopf verankert. Also irgendwie sowas wie, ich rauche zum Beispiel immer erst nachmittags, aber das ist eher, ja, weil es mir dann sonst schlecht geht. Keine Ahnung, ich weiß nicht.
Aber es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja so alte Rauch- und Saufregeln, die man sich selbst zum Beispiel nie alleine trinken.
Ja, nee, die habe ich nicht.
Habe ich zum Beispiel.
Ja.
So. Habe ich jetzt in der Quarantäne, sag ich mal, 3-4 Mal gemacht.
Mhm.
Aber ansonsten eigentlich alleine trinken ist so, so, das ist so meine Regel, einfach um zu gucken, so, nee, das soll nicht zu doll werden. Aber man kann ja auch andere Regeln haben, weißt du, so, dass man halt nur so und so mit Leuten umgeht, dass
ja,
man...
Ja, wir hatten mal eine Regel bei uns in der WG, dass wir zu Hause keinen Alkohol mehr haben und deswegen waren wir verdammt oft in Kneipen. Ich glaube, also das hat nicht so gut funktioniert. Wenn ich Auto fahren muss, also am Tag vorher kein Alkohol, wenn ich Auto fahren muss, das ist irgendwie recht naheliegend, aber auch keine Drogen vorher, also irgendwie so 2-3 Wochen vorher keine Drogen nehmen. Keine Ahnung. Mir fällt da gerade so akut, fällt mir da wirklich nicht so viel ein. Also es gibt ja auch irgendwie so, irgendwie mindestens 5-mal die Woche koche ich oder so, habe ich auch nicht. Ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe keine so Umgangsregel. Ich bin ein höflicher Mensch. Also meine Mutti hat mich gut erzogen. Das sagt sie auch immer. Ich habe keinen Arschloch erzogen. Ja. Aber mir fällt jetzt nicht direkt was ein, wo ich mir irgendwie selbst eine Regel aufstelle und sage, an die halte ich mich immer. Die ist mein oberstes Gebot.
Ja.
Höflich sein und wenn ich jemanden richtig scheiße finde, trotzdem höflich sein vielleicht.
Ja, aber es gibt ja, das könnte man ja auch sozusagen als Regel auslegen. Weißt du, einfach höflich zu sein, nett zu sein zu anderen Menschen und immer Respekt zu bewahren.
Das ziehe ich auch nicht komplett durch, gerade so im Internet. Wenn ich dann jetzt auch schon wieder irgendwas gelesen habe, vorhin einfach nur so am Handy einmal kurz, okay, jemand schreibt wieder irgendwas wegen dieser Corona-Demo, dann, wenn ich da in die Diskussion einsteigen würde, dann wäre ich nicht respektvoll im Umgang und würde auch keine Argumente gelten lassen, sondern ich wäre einfach nur wütend und
aber
würde
die Person beleidigen. Aber deshalb entziehst du dich ja dieser...
Ja, das Internet, wo ich auch mit meinem Klarnamen stehe... Ist natürlich eine Sache.
Ja. Ja, aber du entziehst dich ja der Diskussion, weil du Angst davor hast, die Fassung zu verlieren. Und weil das deine Regel ist, eigentlich immer freundlich und respektvoll mit anderen Menschen umzugehen.
Ach so, Entschuldigung, ja. Ja. Nee, aber die breche ich auch ganz oft. Gerade wenn ich morgens aufstehe und noch so ein bisschen verpennt bin, dann bei Facebook-Diskussionen bin ich immer vorne mit dabei.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Also gerade irgendwie im Umkreis von Leuten, die ich kenne, wenn da komme ich irgendwie nicht raus.
Ja.
Eine Regel, die ich nie brechen würde. Puh, weiß ich nicht. Fällt mir jetzt gerade wirklich akut so nichts ein.
Ja. Also ich finde zum Beispiel, Regel klingt natürlich auch so doll, weil man ja auch, man hat ja so, wie du schon sagtest, hat man eigentlich für sich so Sachen im Leben, die man selber wertschätzt oder die man selber als gut irgendwie wahrnimmt und so eigentlich sein Leben leben möchte. Das ist vielleicht unterbewusst eine Regel, man würde es aber selber nie so definieren, sondern man denkt sich halt so, hey, so müsste einfach halt ein decent human being irgendwie sein, weißt du so? Mhm. Also so muss man eben miteinander umgehen, so funktioniert unsere Gesellschaft oder so sollte unsere Gesellschaft funktionieren. Ich habe das zum Beispiel so mit, ich empfinde es immer auch so ein bisschen als eklig, wenn Leute angeben.
Mhm.
So, das finde ich auch immer, schlimm. Das versuche ich ganz doll zu vermeiden.
Ich hätte vielleicht so im zwischenmenschlichen Umgang, ich würde mich glaube ich nicht nochmal prügeln. Ich habe mich irgendwie in meinem Leben 2-3 Mal geprügelt und ich würde, glaube ich, ich würde nicht nochmal Gewalt auf eine andere Person anwenden. Ich würde eh das Feuer nicht starten, aber ich glaube, ich würde mich auch maximal halt wehren. Aber ich glaube, bin eher der Typ, aber auch vielleicht eher wegen meiner Statur, dass ich wegrenne, als dass ich jetzt denke, okay, der Typ vor mir hat auf jeden Fall 10 Jahre Kickbox-Erfahrung. Nee, dem gebe ich mal ein kleines Ohrfeigchen.
Hast du schon mal davon geträumt, einen anderen Menschen zu beeindrucken durch körperliche Gewalt?
Geträumt nicht.
Ich hatte mal so, als Teenager hatte ich bestimmt so Tagträume. So nach dem Motto, dann hau ich dir beide aus dem Maul und das findet Charlotte aus der 7B richtig geil.
wobei, ja, also so nach dem Motto, aber auch aus dem Grund heraus, dass da ist, sagen wir mal, Thomas aus der 11.
Ja.
Und der macht Charlotte richtig böse an und dann kommst du um die Ecke als als große Retter.
Ja, der Prinz auf dem weißen Pferd oder der bleiche Prinz auf dem schwarzen Pferd, irgendwas zum Beiben.
Ja, und dann kommst du da erstmal hin und sagst, hey, das ist aber gar nicht cool. Und dann will er dir so mies den Tritt geben und du weichst aus, du weißt gar nicht aus, sondern hältst einfach dieses Bein einfach nur fest und sagst, so Sportsfreund, wollen wir wirklich tanzen? Ich hätte Lust zu tanzen.
Und dann ziehst du ihm am Ohrläppchen aus der Haustür raus.
Ja, insbesondere imposant bei so einem 1,72 Zwerg wie mir, der da einfach so jemanden so hochhebt am Schlawittchen.
An der und die Kreuzberger Schraube macht. So drehen.
Ja, nee, also so regeltechnisch habe ich, glaube ich, für mich selbst keine Regel, die mir auf jeden Fall gerade bewusst in den Kopf kommt. Ich glaube, ich habe da nichts, wo ich mir irgendwie sage, daran halte ich mich irgendwie fest.
Ja. Okay, wollen wir eine kleine Verhelbung einnehmen?
Sehr, sehr gern. Sehr, sehr gern. Ach so, doch, ich habe eine Regel. Ja. Beim Podcast gibt's ein Helbing.
Ah ja.
Und die würde ich niemals brechen.
Liebe Grüße an unseren Sponsor Helbing. Das hier ist Werbung. Vielen Dank für die Unterstützung.
Ah, wenn der Helbing kalt ist, wird der Sommer warm.
Ja, das haben schon
Bauernregel.
Das haben schon die Schwalben gesagt.
Ja. Wenn man sieht, wie die Zugvögel so langsam in den Süden gehen, wird der Sommer gut und der Helbing ist kalt.
Ja, wenn sie in der Formation einer Helbingflasche fliegen, dann wird es ein brandheißer Sommer.
Mit meinem Konterfei drauf, auf jeden Fall.
Hinak, ja. Wenn deine Freundin dir fremd gehen würde,
ja.
Wie genau würdest du Bescheid wissen wollen?
So nach dem Motto, war es nur so ein bisschen Händchen halten, war es nur ein bisschen Küssi oder ging es so richtig in die Vollen über mehrere Monate?
Ja, und wie gut war es, was habt ihr so gemacht? Keine Ahnung. Wie viel Details?
Hast du mich angelogen, als wir Tenet geguckt haben? Du warst schon in dem Film, oder? Ich habe das gesehen bei den Überraschungsmomenten. ehrlich gesagt, ich glaube, klug wäre es, so wenig zu wissen wie möglich, aber das Kopfkino wäre bei mir so intensiv und ausgereift, dass ich lieber alles wissen würde, als dass ich da einfach nur weiß, dass es passiert. Und dann denke ich die ganze Zeit darüber nach, was genau ist passiert, wie weit ging es, was ist alles vorgefallen. Ja. Aber ja. Ich müsste es wissen. Ich würde es gern wissen.
Ja, ich glaube, das Kopfkino ist so eine Sache, ne? Also ich meine, dann denkt man sich ja die wildesten Sachen aus, was da alles passiert ist.
Ich war heute mit meinem Ex-Freund Ben nochmal was trinken.
Aha. Was trinken, genau. Und irgendwie im Hintergrund öffnet sich so ein Pornhub-Fenster. Und
ja.
Oder genau.
Nee, finde ich, also ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Würdest du es lieber low halten oder würdest du auch lieber alles wissen wollen?
Ich habe da drüber nachgedacht und ich dachte so, ich glaube, ich würde es lieber auch recht detailliert wissen wollen.
Ja, weil dann hat man halt sonst...
Das
Kopfkino ist ja das Schlimmste.
Ich glaube, das ist wie ein Pflaster. Das tut dann in dieser Diskussion, die wahrscheinlich auch viel zu lange dauert, für ein Pflaster abziehen. Ja. Aber in dieser Zeit tut es wahrscheinlich extrem weh. Aber wenn du das aufwiegst mit den Stunden, die du damit verbringen würdest, darüber nachzudenken, dich zu fragen, was genau passiert ist, wenn du das damit aufwiegst, dann ist das, glaube ich, das kleinere Übel.
Ja, lieber mal eine Stunde ein unangenehmes Gespräch führen, als jede Nacht 4 Stunden wach liegen. Und das Schlimme ist, das ist ja allgemein dieser Kopfkino-Gedanke, man liegt dann im Bett und dreht sich nach links, dreht sich nach rechts und in dieser kurzen Zeitspanne hast du schon so viele Szenarien durchprobiert, wo du einfach die ganze Zeit, es wird einem ja auch übel dabei, bei diesen Kopfkino-Geschichten und dann denkt man immer so, oh Gott, ich bin echt kein Freund von freier Liebe und so, muss ich ehrlich sagen. Freie Liebe voll, aber ich bin echt sehr konservativ, was sowas angeht.
Ja, ich hatte nämlich auch so ein bisschen an so eine offene Beziehung auch irgendwie gedacht, weil das war ja der Umkehrschluss. Ja. Wenn das prinzipiell okay wäre, weißt du, wenn es jetzt nicht sowieso der große Vertrauensbruch wäre, sondern sowas halt hin und wieder passiert, wie es in einer offenen Beziehung, denke ich mal, so ist, dann würde man das dann auch genauso wissen wollen? Oder würde man wissen wollen, dass da was passiert ist? Wahrscheinlich ja, ne? Also
ich glaube, bei offenen Beziehungen ist, erstmal muss man wirklich dafür gemacht sein. Also ich könnte das auf jeden Fall nicht. Und ich kenne offene Beziehungsmodelle, wo es aber gewisse Regeln trotzdem gibt. Also niemand aus dem Freundeskreis zum Beispiel oder weiter als der und der Schritt darf es nicht gehen oder sowas. Also wenn du Lust hast, du knusche meinetwegen, aber mehr sollte nicht drin sein.
Ja. Ja, also so Regeln bräuchte man wahrscheinlich, ne? Also nee,
weiß ich nicht. Also ich denke, bei offener Beziehung, also wenn man das komplett so durchzieht, dann glaube ich, Regeln grenzen das auch wieder so ein, dass es eigentlich am Ende keine offene Beziehung ist, sondern eine ganz normale Beziehung, wo man so ein bisschen ausbrechen kann in gewissen Situationen. Eine offene Beziehung ist für mich schon von der Definition her, dass alles immer geht.
Ja, aber ich finde zum Beispiel die Regel nicht im Freundeskreis, finde ich schon finde ich schon, wär in so einem Gedankenspiel für mich, glaube ich, wichtig.
Ja, aber ich glaube, weil wir beide auch nicht für eine offene Beziehung so richtig gemacht sind.
Ich weiß es nicht. Ich habe mir so genau darüber nicht Gedanken gemacht. Also, ob ich das könnte.
Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, ich bin da raus.
Ich weiß es nicht.
Nee,
vielleicht ich weiß, schon.
Ja, vielleicht schon. Also, das Ding ist, das basiert ja auch immer auf einer gewissen Art und Weise von Vertrauen. Und natürlich sollte man seinem Partner, seiner Partnerin irgendwie vertrauen. Und also was heißt irgendwie Vertrauen? Man sollte komplettes Vertrauen zu der Person haben.
Ja.
Aber bei einer offenen Beziehung hätte ich zu viel Schiss, dass irgendwie einfach so eine Kleinigkeit passiert und dann bin ich weg. Und ich bin halt schon eher der aufopferungsvolle Typ.
Ja, und dass dann sozusagen Gefühle entstehen.
Ja, genau.
Und dann ist man selber der Sidekick in einer anderen offenen Beziehung.
Genau, ja, so diese ganze Ménage à trois-Geschichten und sowas, das ist irgendwie...
Ménage à trois.
Ja, ich stell mir das nicht... Also kann bestimmt sehr erotisch und sehr romantisch sein, für mich funktioniert das nicht.
Ja, ja.
Also ich kann das nicht.
Ja.
Ich trage zwar gern mein Hemd weit offen, aber... Aber nee, da bin ich einfach der kleine erzkatholische Junge, ja. Der gerade aus seiner Kommunion kommt.
Von außen Gigolo, von innen katholischer Messdiener.
Ja, voll. Ich schwenk den Weihrauch, aber bitte geh nicht fremd.
Hier ist Myrrhe, hier ist Gold.
Was soll ich mit der Myrrhe? Das Gold nehme ich.
Myrrhe. Was für ein überflüssiges Kraut.
Ich habe bis heute nicht so richtig verstanden, was das eigentlich ist. Das wird doch auch im Leben des Brian gesagt.
Ja.
Myrrhe, Weihrauch, das könnt ihr alles behalten, aber das Gold nehme ich gern.
Sind Frauen anwesend? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein.
Das finde ich auch bis heute eigentlich sehr, sehr schön, dass die Mutter auch diesen norddeutschen Heinz-Strunk-Akzent hat, ne? Mit Myrrhe könnt ihr euch verpissen. Denke ich automatisch an meine Mutter, wenn sie mit mir schimpft, obwohl sie überhaupt nicht so klingt. Aber ich denke immer an Norddeutsche. Wenn ich an meine Mutti denke, denke ich automatisch auch, dass sie so ein russisches Kopftuch um hat und immer sowas sagt wie, nimm dich voll auf, wenn Bubele, wird weniger.
Sonst müssen wir wieder zurück nach Schlesien. So.
Mein Gestüt in Pommern wurde annektiert.
Spätaussiedler. So, okay, alles klar.
Ja.
Wir hatten ja in der ersten Folge, meine ich, die Frage, wann hast du zum letzten Mal aufrichtig geweint? Ich meine in der ersten oder in einer der ersten auf jeden Fall. Und ich habe mich gefragt, wann hast du das letzte Mal jemanden zum Weinen gebracht?
Ist eine tolle Frage. tatsächlich wegen einer ganz blöden Kleinigkeit ist das noch gar nicht so lange her. Ich habe mit meiner Freundin einen Film geguckt und das ist einer ihrer Lieblingsfilme und ich fand den kacke. Und dann, wir hatten dabei aber auch jeder so ein paar Weißweinschorlen getrunken, es war eine emotional aufgeladene Stimmung. Und dann hat sie dann hat sie angefangen zu weinen, weil ich den Film so doof fand, weil es einer ihrer Lieblingsfilme ist. Und dann dann haben wir uns darüber ausgetauscht und dann war es am Ende auch okay. Ist super trivial, ich weiß.
Ja.
Ja. Und ich glaube, das letzte Mal, dass ich jemanden zum Weinen gebracht habe, war, als ich jemandem das Herz gebrochen habe.
Ja.
Ja. Da will ich auch jetzt nicht so richtig deep in die Materie einsteigen. Nee,
aber was ist denn passiert?
Ach so. Ja, war dann nicht mehr so, würde ich mal sagen. Nee. Das war, es war einfach sehr, sehr unangenehm. Es war auch, wenn man da sitzt und dann einfach sagt, ja, okay, aber das funktioniert so und so für mich nicht oder was auch immer da vorgefallen ist und dann sitzt diese Person dir gegenüber, mit der man ja auf jeden Fall auch romantische Gefühle ausgetauscht hat oder eine sehr, sehr enge Bindung hat und dann sitzt die Person vor dir und fängt an zu weinen, zerbricht quasi in diesem Moment sehr, sehr stark und man weiß überhaupt nicht, was man tun kann. Also man kann die Person ja auch nicht einfach umarmen. So, das ist ja auch in dem Moment das Schlimmste, was man eigentlich machen kann. Man kann da einfach nur sitzen und hoffen, dass das irgendwie besser wird. Und das passiert halt innerhalb von 20, 30 Minuten passiert das nicht. Oder sitzt du da und ja, ich würde dann jetzt auch gehen, weil du weinst seit einer halben Stunde durch und alles, was ich sage, macht's schlimmer und du willst mich auch nicht hier haben. Wenn ich gehe, ist es schlimm, wenn ich bleibe, ist es noch beschissener. Also was soll ich tun?
Ja, entweder du bist der die ganze Zeit weird daneben sitzt und mit allem, was er sagt, weint sie noch mehr.
Ja.
Oder du bist der Riesenpenner, der einfach abhaut, während sie weint.
Du kannst das nicht richtig machen. Du kannst das nicht. Das ist auch immer dieser Moment, wo man sich so ein bisschen zu weit rüberbeugt. Man steht quasi schon auf einem Bein und dann tätschelt man sie so die Schröter und sagt irgendwie sowas wie: Hey, wird schon.
Na.
Ist doch halb so wild.
Das wird schon wieder.
Du findest schon jemanden.
Nicht mich, aber wen anders?
Wen anders? Hä, ist doch okay. Also hör doch jetzt. Der beste Spruch ist ja auch: Hör auf zu weinen. Hör doch auf zu weinen, ist doch gar nicht so schlimm. Weil es ist überhaupt nicht in der emotionalen Situation.
Du. Ja.
Mach Ei bei dir. Oh, ja, mach Ei. Ei.
Das ist ja nun wirklich unangenehm, auch für mich.
Ja, soll ich dir einen Schnaps machen? Nein, okay, soll ich gehen? Nein, okay, ich soll nicht gehen, aber bleiben soll ich auch nicht. Ich setz mich ins Nebenzimmer.
Ich setz mich ins Nebenzimmer und spiel World of Warcraft.
Wenn was ist, klopf vorher an für den Fall, dass ich gerade im Raid bin.
Ja.
Nee, ach, das ist, ja. Also, wenn, das, jedes Mal, wenn ich jemanden zum Wein gebracht habe, habe ich mich danach gefühlt, als wenn ich der schlimmste Mensch der Welt war. Auch wenn es im Nachhinein die richtige Entscheidung war, irgendwie ein klärendes Gespräch zu suchen oder sowas. Ich habe das jetzt, glaube ich, bewusst noch nie böswillig gemacht.
Ja.
Aber danach denkst du ja auch immer so, wow, ja, ich könnte jetzt direkt in die Elbe gehen.
Ja.
Ich bin ein Schwein, ich gehöre nicht auf diese Welt, ich bin ein Teufel.
Ich habe letztens jemanden positiv zum Weinen gebracht. Also aus irgendwie emotional schönen Gründen.
Und was, beziehungsweise willst du drüber reden, was ist genau passiert? Hast du die neue Folge Normale Möwe live vorgespielt?
Ich habe die neue Folge Normale Möwe vorgespielt und habe ihr 2 Tickets geschenkt für das Normale Möwe live am 16.10. im Schrödinger.
16.10. Ich habe gehört, wir kriegen einen goldenen Oktober. An dem Tag wird es auf jeden Fall sehr, sehr warm.
Ja, 16.10. Man kann Tickets kaufen auf normalemöwe.de. Und ja, nee, aber was ich sagen wollte, ich will jetzt nicht in Details eingehen, weil das auch ja, zu aktuell ist. Aber es ist einfach, aber es war halt, das hat sich trotzdem nicht gut angefühlt.
Ja. Ja, das ist auch immer dieses, warum weinst du denn jetzt? Weil ich so glücklich bin. Ja, aber du weinst ja, das ist ja überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht gut.
Ja.
Du bist emotional overloaded. Selbst mal, dass ich geweint habe, war jetzt, als ich die Kinder des Monsieur Mathieu geguckt habe.
Monsieur Mathieu.
Ja, das war auch wirklich, also die Musik und dann, was da alles so passiert, oh, ich konnte gar nicht halten.
Ich konnte es einfach nicht drin halten.
Ja.
Es war so schön. Es war so
auch
schön.
Wenn, es ist ja ein emotionales, schönes Wein. Es ist ja ein hübsches Wein. Also, ja. Weil, nicht hübsch, aber es ist, ich kenne niemanden, der hübsch weint. Wein sieht immer so mittig aus.
Ja.
Aber es ist ja trotzdem fühlt man sich ja nicht gut.
Aber es ist eine furchtbar intime Sache.
Ja.
Weil die meisten Menschen sieht man nicht weinen.
Hoffe ich, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber das stimmt schon. Also, im Kino habe ich auch noch nie geheult, aber da saß ich dann halt auch mit meiner Freundin und 2 sehr engen Freunden und dann habe ich da als Einziger angefangen zu heulen. Und das ist dann immer so, na, geht dir das gerade nah?
Ja, jetzt guck da nicht so hin.
Ja, ja. Deine Wangen sind ja ganz das, deine Wänkchen, Hinak.
Weinst du etwa oder ist das der Regen?
Apropos,
der von deiner Nasenspritze?
Ich habe Kim Frank letztens in der Innenstadt gesehen.
Ah, herzlichen Glückwunsch.
Der ist so wie der zweite Batman mit George Clooney. Er ist schlecht gealtert.
Ich habe den letztes oder vorletztes Jahr habe ich den kennengelernt. Den habe ich getroffen in Molotow. Da hat er ein Musikvideo gedreht für Mark Forster.
Ach krass.
Ja.
Stimmt, der ist jetzt so im Regiebusiness.
Ja, ja, der ist Regisseur für Musikvideos. Der dreht hier so für die ganzen hier an Andreas Burani und so, da dreht er die ganzen Musikvideos für.
Krass.
Und dann war schon die ganze Crew weg und so und wir saßen da tatsächlich irgendwie noch eine Stunde und haben Bier getrunken und gequatscht.
Ist der nett?
Der war mega nett und total bescheiden. Und ich habe ihn so über seinen Werdegang auch so ein bisschen ausgefragt und wie er so als Regisseur, was er sich da aufbaut. Und er war wirklich total total offen, hat er darüber geredet. Er hat auch mit mir so über Finanzielles geredet und wie das alles funktioniert und bla bla bla. Und ich hatte total viele Fragen. Und er hatte überhaupt gar keine Scheu, das irgendwie zu erklären und wie das alles läuft. Und das fand ich total toll und entspannt.
Ja.
Also.
Trotzdem hat er die größte Stirn, die ich je in meinem Leben gesehen habe.
Ja.
Also, das ist eine perfekte Landebahn, Mann.
Ja, ja, die Stirn ist das achte Loch vom örtlichen Golfkurs, ja.
Aber hey, wenn er nett ist, weiter. Also, ich finde halt so krass, er war ja der Mädchenschwarm und mittlerweile ist er halt die Stirn. Er ist die Stirn.
Er ist die Stirn.
Das wäre sein Superheldenname. Die Stirn.
Die Stirn der Nation. Du, mein Bier ist alle. Ich würde mir gerne ein neues Bier holen. Ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kleine Bierpause.
Gerne.
Und verabschieden uns gedanklich nach Felsenstein, Deutschlands einzige Hauptschule für Hexerei und Zauberei, und hören mal, was Harry und Ronny, die beiden lustigen Zauberschüler, doch alles im Sommer so machen. Bis gleich.
Neues aus Felsenstein, Hauptschule für Hexerei und Zauberei.
Es ist ein wunderschöner Sommertag. Die Vögel singen, die Temperaturen steigen und die Schulleitung von Felsenstein, Deutschlands einziger Hauptschule für Hexerei und Zauberei, hat aufgrund der Hitze allen SchülerInnen den Nachmittag freigegeben. Am Strand von Felsenförde tollen die Jugendlichen umher, trinken Limonade und spielen Wasserquidditch. Harry und Ronny sitzen unter einem Baum im Schatten, trinken Butterkorn, schwitzen und beobachten heimlich die Mädchen.
Oh, boah, Ronny, das ist mies heiß heute.
Ja, Harry, ey, mega ätzend. Geht mir mega auf die Eier, nicht mal der Butterkorn schmeckt.
Butterkorn schmeckt immer.
Ja, stimmt, das recht.
Ich schwitze so. Sag mal, wieso ist das eigentlich so heiß? Das war letztes Jahr doch nicht so, oder
ja,
was?
Ja, das liegt irgendwie an diesem Klimawandel, Harry. Das haben wir doch letztens so in Allgemeinwissen gelernt.
Was?
Weil, ja, weil die Menschen doof sind, geht die Umwelt kaputt und die Natur hat uns jetzt richtig auf die Fresse.
Ach so, du meinst wegen Gase, ne?
Ja.
Wegen Gases, viel auch. Warte, ich hab noch kurz neun. Aber sag mal, Ronny, wir sind doch Zauberer. Dann machen wir das halt weg, so Hex, fick dich Klimawandel, weißt du, was ich meine?
Das wäre so geil, aber das geht nicht.
Was? Aber wieso nicht?
Ja, keine Ahnung, geht nicht, hab ich auch nicht verstanden.
Oh Mann, ey. Nur weil da so ein paar alte Typen auf ihren Mist beharren, sind wir jetzt die Gearschten. Manchmal frage ich mich, wieso wir Demokratie überhaupt haben, wenn die Vertreter des Volkes nicht richtig vertreten. Sollten sie halt alle Besen nehmen statt Autos, bockt doch sowieso viel mehr.
Ja, Mann. Aber weißt du was Gutes am Klimawandel?
Ja, was denn?
Ja, wir haben voll oft hitzefrei, Mann.
Stimmt, Bruder. Lass mal in den Wald noch ein bisschen Alraune rauchen.
Och, geil, Alraune. Du hast noch was? Alter, hi, geh ich sogar schwimmen, Alter.
Nice, schöne Lene, Alter. Und dann hören wir neue Folgen normale Musik.
Ja, mal gucken, was klingt der Woche ist.
Spannend, was mal wieder hier in Felsenstein alles los ist, ne? Unglaublich.
Spannend.
Ja, also ganz ehrlich, die beiden sind einfach am Zahn der Zeit. Man merkt es jedes Mal wieder.
Ja, und so woke.
Sie sind so woke.
Ja.
Als wenn sie Helene nicht hinterher gegeiert hätten, weil sie ein Bikini anhat. 100 Pro.
Natürlich. Die beiden, die sind pubertär.
Ja, und ein bisschen eklig auch.
Ein bisschen eklig.
Wir haben sie in unser Herz geschlossen. Ist ja einfach so. Sie sind so ein bisschen wie Briscoe Schneider.
Ja,
damals okay, heute denkt man
heute
so.
Heute überhaupt nicht mehr okay. Oder Otto.
Ja.
Damals bester Film. Heute
Schwierig.
Schwierig.
Sehr, sehr schwierig.
Viel wird auch das N-Wort gesagt.
Ja. Wo überhaupt nicht das N-Wort gesagt wird und wo es überhaupt nicht schwierig wird, ist unsere Live-Show. Wir nehmen eine Folge auf am 16. Oktober.
Ja, es wird absolut politisch korrekt.
Das will ich jetzt nicht versprechen, aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Wir haben einen tollen Gast bisher, Max-Richard Lessmann wird da sein. Wir reden über die Liebe, Verluste, alles, was das Herz begehrt.
Ja, wir reden eigentlich fast nur über die Liebe. Und der Grund dieser Ansage ist nicht nur, hey, kauf Tickets, weil das wird mega nice, sondern
wir brauchen das Geld.
Und wir brauchen das Geld. Schickt uns Fragen, also schickt uns eure Probleme, schickt uns, weißt du, schickt uns Dinge, die ihr erlebt habt und wo ihr vielleicht unsere Meinung zu hören möchtet. Ja. Irgendwas, was irgendwie mit dem großen Thema Liebe irgendwie zu tun hängt, hat. Wir werden so viel wie möglich versuchen zu beantworten. Nicht nur wir beide, sondern auch mit unserem großartigen Gast Max-Richard Lessmann. Und
eine Folge, die miese, fiese Liebe ohne Geschichten von euch über die miese, fiese Liebe, wäre einfach keine richtige miese, fiese Liebe-Folge.
Ja.
Miese, fiese Liebe, ich habe es jetzt nochmal gesagt. 16.10. Tickets kosten Geld, aber sind nicht so teuer.
15 Euro plus Vorverkaufsgebühr.
15 Euro, ich meine, überleg mal, Elton John kostet 75. Das ist doch voll okay.
Ja, ja. Es gibt, sag ich mal, knapp 2 Stunden Programm.
Ja.
Und das wird richtig süß.
Und hinterher
können wir noch alle Corona-konform kuscheln.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Das heißt, also wir kuscheln nicht.
Danach darf man mit uns noch ein Foto machen, wenn wir Bock haben.
Nee, es wird halt locker sein, wie jedes Mal. Sorry, dass ich das jetzt hier auspacke. Aber es wird einfach sein, du bist so voll oder so woanders, dass du einfach dann abhaust.
Und du verkaufst den Merch.
Und ich steh neben dem Merch-Stand, rede mit Leuten und muss die Fragen beantworten, wohin er denn ist.
Und die Antwort ist immer, entweder schon zu Hause oder ganz woanders.
Ja. Und ich glaube, es kommen ganz viele, um ein Foto mit dir zu machen. Und dann können sie nur ein Foto mit mir machen. Und selbst für mich ist es traurig.
Nein, also, das ist eine Ausrede. Das ist eine Ausrede, weil die Leute erwarten dann, okay, ich sag das, aber dann kann ich noch näher, dann kann ich vielleicht noch näher als 1,50 Meter an Max ran. 1,20 Meter vielleicht.
1,20 Meter. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich weiß auch nicht. Aber apropos Fragen aus der Community.
Ja.
Ich habe gerade tatsächlich eine bei Instagram bekommen, mhm, an dich. Und ich dachte, ich stelle sie dir einfach mal ganz kurz, weil sie so nett gestellt ist. Und zwar lautet sie wie folgt. Frage für Sexy Hinnerk.
Oh Gott, ja.
So, und da, glaube ich, bist du doch schon dabei. Weißt du, das ist doch schon etwas, wo du sagst, ja, stimmt.
Ja.
Ja, stimmt. Red weiter. So. Mhm. Frage für Sexy Hinnerk. Wenn es Pokémon gäbe, welcher Pokémon-Trainer wärst du und welches Pokémon ist dein Start-Pokémon? Und was ist deine Mission? Willst du der Allerbeste sein, wie keiner vorher war?
Ich muss auch ehrlich sagen, es gab ja, also gab es so viele verschiedene Trainer?
Es gab, glaube ich, ein paar.
Es gab Rocco und Misty und
ja,
Ash.
Das sind die Originale. Und ich glaube, danach gibt es noch so weitere Sachen.
Ich glaube, ich fand immer so diese Psycho-Pokémon am coolsten. Also ich würde irgendeiner von denen sein, die so Psycho-Pokémon haben.
Ja.
Aber mein Start-Pokémon ist ja eh nur Bisasam, Glumanda und Shiggy, ne?
Du kannst ja alles aussuchen. Start-Pokémon.
Dann hole ich mir Abra.
Abra, Nebulak. Hä? Wie heißt dieser Fisch, der nichts kann?
Cavador.
Platscher. Cavador setzt Platscher ein, nichts geschieht. Das Beste.
Seine Entwicklung war ja krass.
Ja.
Dieser lange Rochen da oder was das war.
Ja.
Ja, aber nee.
Also, du hättest dann so ein psychedelisches Psycho-Pokémon.
Ja.
Und
ich hätte halt
was wäre deine Mission? Weshalb würdest du Pokémon aufziehen und durch die Welt ziehen?
Ich will besser werden als Uri Geller. Das wäre meine Aufgabe.
Du möchtest auch Löffel verbiegen. Live
ja, das hat eine Weiterentwicklung von Abra, hat das auf dem Bild immer gemacht. Der hat Löffel verbogen.
Ja, das stimmt.
Aber ich glaube, meine Mission wäre ganz uneigennützig. Ich würde gerne die Welt unterjochen. Ich möchte, dass sie nach meinem Tonus funktioniert.
Gib Hinnerkön ein wenig Macht.
Es muss nicht viel sein. Es muss so ein Psycho-Pokémon sein.
Ja, und er schafft einen weltumfassenden Staat à la Viktor Orban.
Auf jeden Fall. Ich habe übrigens gehört, dass der Privatdetektiv-Pikachu-Film gar nicht so scheiße sein soll.
Ich glaube, ich habe den gesehen, weil es den irgendwie auf Sky gab. Und ein Kumpel hat mir Sky gegeben. Und da kann ich jetzt diese Filme gucken. Und das gab's da vor ein paar Monaten, wo auch Quarantäne war und ich schon irgendwie alles auf Netflix gesehen habe. Ich war so richtig doll verkatert und ich dachte so, alles klar, gib mir Privatdetektiv Pikachu.
Erstmal sind die Kritiken nicht so schlecht, das soll sehr witzig sein. Und der Typ, der Deadpool spielt, wie heißt der nochmal? Ryan Reynolds.
Ja, ja.
Der spricht ja das Pikachu im Original. Und ich glaube, ich stelle mir das irgendwie ganz okay vor. Es gibt allgemein viele schlechte Filme, auch bei Netflix und so, wo ich mich echt nochmal ranwagen möchte. Es gibt den Film The Limehouse Golem mit Bill Nighy. Ich finde Bill Nighy geil. Ich habe die ersten 10 Minuten gesehen. Alter, ist einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe. Aber irgendwann gucke ich ihn durch. Und es gibt eine Verfilmung von diesem Internetphänomen Slenderman. Die ist auch schon ein bisschen älter.
Ah, krass.
Und die Bewertung bei IMDb sind, glaube ich, 2,5 Sterne. Richtig kacke. Aber irgendwann traue ich mich an den Slenderman. Und das Geile ist, bei Netflix ist der Beschreibungstext, viele denken, es ist ein Mythos. Viele denken, es ist eine Legende. Aber es bleiben zwei Fragen. Erstens, was ist, wenn er wirklich existiert? Und zweitens, was will er?
Was will er eigentlich?
Ja, ich finde diese, was will er eigentlich? Die Frage, was will Freddy Krüger? Ja, das wissen wir auch nicht. Vielleicht will er einfach mal nur eine Umarmung.
Ja.
Was will er?
Ja, genau wie am 16.10. beantworten wir also eure Fragen, auch hier im Podcast.
Auch die von Slenderman. Was will er eigentlich?
Slenderman. Was will er eigentlich? Die großen Fragen des Lebens beantworten wir immer Hinni und Maxi, sonst niemand. Und so erreichte uns auch eine Dr. Möwe-Frage. Das haben wir schon ganz lange nicht mehr gemacht.
Das ist echt lange her.
Das ist schon richtig lange her.
Ja, die letzte Bierpause hat die Dr. Möwe-Fragen echt eingestampft.
Ja. Wir machen mal eine Dr. Möwe-Frage. Und zwar haben wir eine Frage bekommen aus der Community. Und zwar hat uns ein junges Möwi geschrieben. Und sie schrieb: Hallo, ich habe eine Frage an Dr. Möwe. Also eigentlich habe ich viele Probleme, aber ich brauche Unterstützung bei einer Familienkiste. Zur Situation: Ich habe 2 große Brüder und ich bin das Nesthäkchen. Mein mittlerer Bruder ist verheiratet und hat 2 Kinder, 7 und 11. Er hat große seelische Probleme und belastet seine Familie damit sehr. Er ist aktuell nicht in Behandlung. Ich selbst habe eine psychische Krankheit, bin aber therapiert. Ein Teil meiner Gesundheitsstrategie ist es, offen darüber zu sprechen. Mit jedem aus meinem direkten Umfeld. Auch um anderen Mut zu machen, sich helfen zu lassen. Ich möchte gern meiner Nichte, 11 Jahre, davon erzählen, weil es für mich wichtig ist, dass sie ihre Familiengeschichte kennt. Mein Bruder verbietet mir das. Und das, obwohl er weiß, dass ich mit 6 Jahren erkrankt bin. Wir wohnen nicht in einer Stadt. Was soll ich tun? Mit ihr reden und riskieren, sie nie wiederzusehen? Gruß, Möwi B.
Ui, das ist aber ganz schön gehaltvoll.
Also, sie hat einen großen Bruder und der hat bereits 2 Kinder.
Genau, und sie will mit ihr, mit der älteren Tochter, wenn ich das jetzt gerade richtig erinnere, darüber reden, dass sie eine psychische Erkrankung hatte und auch ihr Vater eine psychische Erkrankung.
Aber ihr Vater möchte das nicht. Ihr Vater möchte das von den Kindern fernhalten, dass psychische Erkrankungen existieren.
Ja, aber ist das, sagen wir so, ist das wirklich der, da sind wieder viele Fragen unbeantwortet. Ist das der Aspekt, warum der Vater nicht möchte, dass er die Tochter davon erfährt, weil er nicht möchte, dass psychische Erkrankungen existieren? Oder will er nicht A, dass seine Tochter mit dem doch relativ jungen Alter von 11 Jahren damit konfrontiert wird?
Ja.
Oder will er einfach nur, dass seine Tochter nicht weiß, dass er eine psychische Erkrankung hat?
Ja. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Mischung aus den beiden letzten ist.
Ja.
Also, dass er auf der einen Seite, glaube ich, schon nicht möchte, dass seine Kinder wissen, dass er unter einer psychischen Erkrankung leidet, weil das, glaube ich, vielen Menschen peinlich ist.
Ja.
So, oder unangenehm darüber zu reden. Und gerade, wo man als Vaterfigur oder als Elternteil ja im Allgemeinen, irgendwie auch irgendwie so eine Heldenposition einnehmen möchte.
Ja.
Glaube ich, oder? Man möchte ja, ne, man ist ja so überlebensgroß eigentlich.
Ja.
Und da dann so konkret Schwäche zu zeigen, glaube ich, kratzt auch am Ego, am eigenen.
Mhm.
Gleichzeitig könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es schon auch ein Gedankengang ist, seinen Kindern, sag ich jetzt mal, in einem gewissen Alter, jetzt nicht mit den allerkrassesten Kram irgendwie da was auf die Schultern zu legen, weil man das ja auch erklären muss. Das ist ja nichts, wo man sagt, ja, Papa hat das. Und dann sagen die Kinder, ach so, ja, verstehe. Sondern du musst ja dann erklären, was ist das überhaupt, was macht das mit einem und bla bla bla. Das ist ja so viel, was du jemandem als Denkaufgabe mitgibst.
Und gerade bei, wenn ich 6 und 11 waren, die Kinder alt, ne?
Ja.
Also, sagen wir mal, gehen wir einfach mal vom Best-Case-Fall aus, dass er einfach seine Kinder ein bisschen davor schützen möchte, die zu früh damit zu konfrontieren. Da würde ich nämlich sagen, ja, man muss nicht einem Sechsjährigen oder einer Elfjährigen ums Gesicht hauen, ey, es gibt Leute, die sind psychisch krank und das könntest du vielleicht auch irgendwann kriegen und das ist ganz schlimm.
Ja.
Ich finde da eine Awareness-Arbeit auf jeden Fall nicht schlecht, aber wenn der, also da würde ich eher das Gespräch dann halt einmal mit dem Vater suchen, hast du vor, mit denen darüber zu reden und wenn ja, ab wie vielen Jahren? Oder willst du es komplett weglassen? Das wird ja gerade quasi in der Nachricht gar nicht geklärt.
Genau. Also es wird nicht gesagt, ob besagter Vater überhaupt nicht darüber reden möchte oder jetzt nicht darüber reden möchte.
Ja.
Dem Möwi geht's aber, glaube ich, auch darum, weil sie ja auch sagt, ich selbst bin mit 6 Jahren erkrankt,
ja, ja.
Wenn man das so genau definieren kann. In jedem Fall im frühen Alter hat irgendeine Form von Depression sich eingestellt. Und seitdem hat sie wohl damit zu kämpfen. So,
ja.
Und jetzt ist es natürlich so, dass sie sich denkt, nehme ich an, wenn es den Kindern ähnlich geht, würde es höchstwahrscheinlich helfen, irgendjemanden zu haben, mit dem man darüber reden kann, der sagt, ich verstehe das, weil mir geht's genauso oder mir ging's genauso.
Ja.
Ich weiß, wie du dich fühlst. Und ich glaube, das ist gerade wahrscheinlich für Kinder schwierig, das überhaupt zu artikulieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Ich bin da auch gerade sehr auf so einem Drahtseilakt, weil einerseits denke ich, weil wir halt auch überhaupt nicht wissen, wie der Vater das irgendwie für sich herausgenommen hat, will er das gar nicht erzählen oder deswegen bin ich einerseits der Meinung, hoffe ich, dass der Vater dieses Gespräch irgendwann sucht und einfach gerade aktuell sagt, okay, die sind noch einfach zu klein oder beziehungsweise meine Tochter mit 11, das ist noch zu früh. Ich würde dir das vielleicht erzählen, wenn sie 14, 15, 16 ist.
Ja.
Und andererseits denke ich, ist es aber auch nicht schlecht, wenn, falls die Kinder auch eine psychische Veranlagung dafür haben, da einmal drüber zu sprechen. Also, und dann eine Gesprächsperson wie zum Beispiel da diese Tante zu haben.
Ja.
Ganz schwierig. Ich glaube, ich würde erstmal, um auf die Frage von dem Möwi eigentlich zurückzukommen, würde ich erstmal das Gespräch mit dem Vater suchen und genau diese Fragen stellen. Willst du denen das erzählen und hast aber das Gefühl, die sind noch zu jung?
Ja.
Und, oder wenn du sie nicht da quasi mit in dieses Gespräch holen möchtest, dann finde ich es aber auch ein bisschen krass, einfach zu sagen, okay, ich erzähle jetzt einfach trotzdem von meiner Erkrankung.
Ja, jetzt aber die andere Frage ist ja, inwieweit dürfen und sollten Eltern dürfen über alles, was ihre Kinder wissen und nicht wissen dürfen,
bestimmen
dürfen?
Ja, das ist mir auch gerade bei der Frage eingefallen.
Ja.
Also, bei dem Satz, den ich gesagt habe, finde ich auch, wo ich gerade gesagt habe, ist auch krass, einfach die Kinder jetzt denen das zu erzählen. Das finde ich eigentlich nicht unbedingt krass. Die Frage, also wenn dann irgendjemand ankommt und sagt, erzähl meinen Kindern das nicht, finde ich das fast, also was heißt fast, das finde ich übergriffiger, als einfach zu sagen, nee, wir reden über solche Themen hier nicht in diesem Haus.
Ja, so. Also auf der einen Seite ist man natürlich Erziehungsperson, ja, also man ist ja schon auch für das Wohlbefinden verantwortlich, gar keine Frage. Ich finde es halt immer schwierig, wenn so dieses Gefühl rüberkommt von wegen, nur ich habe zu bestimmen, was meine Kinder wissen dürfen und was nicht.
Ja.
Denn so ist es doch gar nicht. Also so sollte es auch nicht sein. Das ist mir eine Nummer zu autoritär, ehrlich gesagt.
Ja, das sind die Eltern, die auch in der 4. Klasse dann bei der Schulleitung anklopfen und sagen, jetzt wird meine Tochter oder mein Sohn aufgeklärt. Und dabei wollte ich das machen.
Ja, das war mir zu früh.
Ja.
Ich habe das im Kalender eingetragen für 2024.
Ja, wenn sie 20 werden. Finde ich ganz schwierig, weil mir fehlen da einfach zu viel Informationen, um da wirklich einen klaren Tipp zu geben. Aber ich tendiere dazu, das Gespräch mit dem Vater eher nochmal zu suchen und herauszufinden, wie er mit seiner psychischen Erkrankung umgeht und wie er vorhat, das den Kindern zu präsentieren. Ob überhaupt und wenn, wie. Und
ja.
Wenn dieses Gespräch auf keinen Anklang findet, dann sollte man sich überlegen, ist es auch ein sehr, sehr starker und einschneidender Punkt, mit einer Person über sowas zu sprechen. Und gerade die Autorin hat ja geschrieben, dass sie Angst hat, ihre Nichte dann nicht mehr wiederzusehen.
Ja. Ja, ja, sie hat Angst, dass wenn sie das ihrer Nichte erzählt, dass sie sie dann nicht mehr wiedersehen darf. Was ich auch verstehe. Und jetzt ist, pass auf, jetzt ist ja die Frage, die sie wirklich gestellt hat, ist ja, soll ich es ihr sagen oder soll ich es ihr nicht sagen? Und hier müssen wir jetzt natürlich abschließend helfen. Hier müssen wir eine abschließende Antwort geben, das ist natürlich klar.
Ich würde mit der Tochter darüber reden und würde aber den Vater komplett außen vor lassen, also gar nicht über seine psychische Erkrankung reden.
Ja.
Also dann kannst du wenigstens damit argumentieren, wenn da irgendwie ein Streitgespräch daraus entstehen sollte, okay, ich habe nur über meine psychische Erkrankung geredet, weil es mir wichtig war, dass die Tochter das weiß, ja. Aber ich habe nichts erzählt über deine psychische Erkrankung.
Ja. Ja, also ich gehe auf jeden Fall mit zu sagen, ich würde nicht mit der Tochter über die psychische Erkrankung des Vaters reden.
Ja, weil das ist immer noch eine Selbstentscheidung.
Das irgendwie. Ist immer eine Selbstentscheidung. Also, und das darf man wirklich niemandem abnehmen, weil man sollte halt, weißt du, man sollte, jeder ist bereit dafür, wie er kann. Also, weißt du, so, ja. Das jemandem abzunehmen,
ja.
Ist ja auch eine Form von Übergriffigkeit. Also es ist einfach, du gehst so doll in die Privatsphäre von einem anderen Menschen und in das Seelenleben von einem anderen Menschen. Ich glaube, da würde ich auf jeden Fall strengstens vom abraten. Und dann würde ich dir sagen, hinterfrage deine Beziehung zu deiner Nichte und auch irgendwie, wie weit du glaubst, dass deine Nichte irgendwie ist im Kopf. Ich kann jetzt gerade gar nicht einschätzen, wie so 11-jährige Kinder so sind. Aber weißt du so, kann man wirklich mit einem 11-jährigen Kind über sowas reden, auch wenn es nur um einen selbst geht? Und würde dieses Kind es dann so komplett verstehen? So 13 oder so würde ich sagen, ja, auf jeden. Ja. Bei 11 bin ich mir jetzt nicht so richtig sicher.
Kommt immer drauf an, wie kinderkonform man das verpackt,
ja,
glaube ich.
Ja.
Und das muss aber auch wiederum können.
Genau. Hinterfrage dich selbst und hinterfrage dich, womit du dich wohlfühlst und was du wirklich damit erreichen möchtest. Also, ne? Also, wenn du es für dich tust, dann würde ich das nicht machen.
Ja, genau.
Wenn du dir wirklich sicher bist, du tust es für deine Nichte und nicht für dich, dann denk da genau drüber nach und mach es eventuell sogar.
Ja, finde ich nochmal sehr wichtig, was du gerade gesagt hast. Wenn du es für dich machst, dann lass es, weil das ist irgendwie, ja, Selbstbeweihräucherung ist es aber auch nicht, aber du versuchst ja quasi
du versuchst dich selbst zu therapieren.
Ja, genau, du versuchst ja Absolution durch dieses Gespräch zu holen.
Ja, ja.
Und das funktioniert nicht in meinen Augen.
Ja, ja. Gut, ich glaube, wir konnten dir abschließend helfen. Wir nehmen nochmal so einen kleinen Helbing, weil ich habe wirklich Durst.
Oh Gott.
Ich habe wirklich, wirklich Durst.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Prost. Marc Huth ist übrigens auch hier. Schön, dich mal wiederzusehen. Du warst ja die ganze Woche weg. Der war, der macht ja so dieses Stockfischen, weißt du? Wo man so,
ja,
mit so einem Stock im Bach steht. Steht er oft im Bach. Er hat nichts an, nur Gummistiefel.
Ja.
Sonst gar nichts.
Ja, und er wurde dabei fotografiert. Also holt euch auf jeden Fall den neuen Stockfischen-Aktkalender für 2021. Im April sieht man Marc Huth.
Ja, ja. Es ist nicht nur erotisch, sondern einfach auch total informativ.
Ja.
Ja.
Informativ ist aber auch Folgendes.
Der Drink der Woche.
Der Drink der Woche. Jede Woche bewerten wir einen Drink. Und das ist irgendwie sad. Weil, wenn dir klar wird, dass wir gerade Folge 73 haben, nicht eine Woche ausgelassen haben und seit 73 Wochen jede Woche ein anderes alkoholisches Getränk trinken, bis auf einmal.
72, ich wollte gerade sagen.
Bis auf einmal hatten wir Virgin Basil Smash.
Und wir werden das so lange machen, bis ich die Kategorien in der richtigen Reihenfolge hinbekomme, in der wir diesen Drink bewerten werden. Nämlich Vorteile, Nachteile, Aussehen, Geschmack, Bedeutung, was für Leute trinken das eigentlich und Coolness-Faktor.
Sehr richtig.
Gut, dann ist heute der letzte Drink der Woche.
Das war sehr gut in der Köln. Wir stoßen einmal an. Vielleicht kann man es ja schon am Klang erkennen, was wir hier vor uns haben.
Ich kann mir vorstellen, heute besonders gut. Heute besonders gut. Nimm mal einen Sip.
Ja, ich nehme mal einen Sip.
Wir haben heute nämlich ein ganz, ganz besonderes Getränk, ein Klassiker eigentlich in der Cocktailküche. Das hat uns bis heute noch nicht unterlaufen. Es ist eigentlich fast eine Schande. Es ist der Moskau Mule.
Moskau Mule. Es ist ausgedrückte Limetten, 4cl Wodka, aufgefüllt mit Gingerbier, Eis und ein paar Scheiben Gurke.
Ich habe damit mit diesem Drink schon mal ein sehr, sehr schönes Erlebnis gehabt auf dem Dockville im Backstage. Da gab es Moskau Mule und andere, andere Cocktails, aber ich kannte das nicht und hab damit halt angefangen zu trinken und war halt so, oh, wow. Ich hatte das noch nie in meinem Mund. Ich trinkte den gesamten Tag weiter und dann war es 16 Uhr und ich musste nach Hause, weil ich konnte nicht mehr.
Ja, es ist ein hammermäßig leckeres Getränk. Und Fun Fact, es wurde erfunden von der Wodka-Industrie, um in Amerika den Wodka beliebt zu machen.
Echt?
Ja, weil das dort keine gängige Spirituose war. Und dieser Drink wurde dann sozusagen versucht, in Cocktailbars und in Bars zu etablieren, um eben die Spirituose Wodka in Amerika bekannt und beliebt zu machen.
Ich finde aber auch krass, dass in den Staaten Wodka nicht beliebt ist. Also, oder
doch,
war.
Mittlerweile,
also,
ja, aber also wir reden ja über die 1910 oder 1920.
Ich habe keine Ahnung, wie alt das Zeug ist. Also,
ja, alt, halt.
Ich meine, egal in welchen Dorfdisco-Club man gerade aktuell geht, die Leute schreien ja nach Wodka-Shots.
Wodka-Shots in Boxershorts. So lebe ich mein Leben eigentlich.
Okay, positiv.
Ein klassischer Vorteil ist, es ist ein stilsicheres Getränk.
Ja.
Es ist ein sehr aromatisches Getränk, ohne zu viel auf den Geschmack einzugehen. Also es ist wirklich was, nicht zum Stürzen, sondern was zum Schmecken. Ja. Gleichzeitig aber, das ist, glaube ich, die große Kunst dieses Getränks. Es funktioniert sowohl in einer Cocktailbar als auch in einem Club. Du kannst es sowohl zum Tanzen trinken, als auch zum gemütlich Sitzen. Und das ist bei ganz wenigen aromatischen, strengen Geschmäckern eben der Fall.
Ich gehe noch einen Schritt weiter. Der geht auch auf einen Galaabend. Den kann jede Person im Cocktailkleid, im Smoking. Moskau Mule geht absolut immer. Wirklich immer.
Immer, immer, immer. Und ich glaube, das ist der größte Vorteil des Moskau Mule, dass es immer geht. Also egal was, von Hausparty bis Galaabend, von Cocktailbar bis Clubabend, tanzen, sitzen, Sonne, Balkon, Winter, scheißegal.
Ich würde einen Vorteil nochmal herausheben, der auch direkt in die Nachteile reingeht, wenn du nicht noch weitere Vorteile hast.
Nee.
Vorteil ist auch, wie beim allseits beliebten Bierchen, dem Jever, dass sehr viele Leute dieses Getränk nicht mögen. Heißt, wenn man davon viel macht, bleibt einem auch viel. Und das ist halt ein Negativfaktor. Das ist auch, um nicht doll in den Geschmack reinzugehen, ein sehr spezieller Geschmack, der halt wirklich vielen Leuten nicht sonderlich passt.
Ja, es ist halt diese Strenge. Ja. Weil dieses Gingerbier, Spicy Ginger, das ist halt einfach, es ist nicht so wie Ginger Ale, dass es süß ist und irgendwie nach was schmeckt, sondern es ist halt eigentlich wie eine Ingwerknolle.
Ja, ne? Eine Ingwerbrause.
Also
halt.
Es ist schon scharf.
Ja.
Auch so. Und darauf muss man natürlich stehen. Aber ich finde wir haben ja Limetten ausgedrückt, dadurch hast du so eine gewisse Säure, eine gewisse Süße und mit der Gurke, irgendwie ist es total erfrischend. Und überhaupt nicht. Normalerweise bei Ingwer hat man ja normalerweise immer so das Gefühl, oh, das muss jetzt gesund machen. Also das ist jetzt so eine Sache, die nehme ich mal, wenn ich Halsschmerzen habe.
Ja, genau. Genau. Ne? So das klassische Schauspielergetränk. Oh, ja. Habt ihr keinen Ingwertee?
Ja.
Ach so, ja. Nee. Dann spiele ich jetzt an einem anderen Haus.
Nee, aber es ist halt, es ist total erfrischend. Und aber ich glaube, dass ganz, ganz viele diese Schärfe nicht abkönnen.
Glaube ich auch. Negativpunkt, zweiter Negativpunkt ist, was ja quasi aus meiner Dogfield-Geschichte schon herausging, dadurch, dass diese Schärfe recht pikant ist, würde ich mal sagen, schmeckt man den Alkohol gar nicht mehr und man kann sich daran schnell übersaufen.
Ja, also Wodka ist ja eh so ein, gerade wenn du gut, also wir benutzen jetzt, Markennamen sind ja bei uns eh egal, absolut Wodka.
Ja.
Und der ist ja jetzt wirklich relativ geschmacksneutral.
Ja.
Und der geht komplett unter.
Total. Schmeckt überhaupt nicht nach Alkohol und deswegen ist es gefährlich, weil wenn man auf den Geschmack steht, dann aber sich so 5-6 reinfräst, Herzlichen Glückwunsch, um 16 Uhr.
Das ist ein gefährliches Getränk, das ist der Nachteil.
Ja, du nimmst um 16 Uhr von Wilhelmsburg, vom Dockville-Gelände zu dir nach Hause, gerne mal so ein Taxi für 45 Euro.
Natürlich, natürlich.
Weil du Angst hast, nicht nach Hause zu kommen.
Aber mein lieber Hinnerk, wie sieht's denn aus?
Es sieht sehr, sehr lecker aus. Ja. Es sieht sehr gut aus, es hat so eine leicht grünliche, milchige Farbe. Mhm. Dann auch noch mit diesen Gurkenscheiben da drin, das Eis. Das ich finde, er sieht wirklich sehr, sehr schön aus.
Ja.
Sehr beliebt auch dabei ein kleiner Gurkenschnitz am Glasrand, würde sich gut machen.
Ja, und vor allem die Gurken immer möglichst schräg schneiden, dass die Scheiben extrem lang werden.
Mhm.
Und dadurch, wir benutzen jetzt so Tumblergläser, die nicht besonders hoch sind, wo aber trotzdem 0,3 reinpasst. Da macht sich so eine riesige Gurkenscheibe natürlich ganz vorzüglich. Also ja. es sieht hammermäßig aus.
Also wirklich, aussehen bin ich auf jeden Fall bei einer hohen Punktzahl komplett dabei.
Ja. Dann kommen wir zum Geschmack.
Geschmacklich, ich mag es sehr gern, weil ich bin überhaupt kein Fan von Ingwer, muss man erstmal sagen. Also ich mag so Ingwertee und sowas, ich finde das immer, das ist mir zu krass. Aber bei kaum spielt Alkohol eine Rolle. Nein, aber ich finde das wirklich sehr, sehr lecker. Ich mag dieses Gingerbier sehr gern. Würde ich mir natürlich niemals irgendwie als Softdrink reinfahren oder so, aber es ist was ganz Eigenes. Es ist scharf, es schmeckt nach Gurke, es schmeckt nach Limette. Dieser Ingwer-Beigeschmack, ich finde das wirklich, wirklich ein einzigartigen Geschmack, den man so schwer reproduzieren kann.
Ja, es ist wirklich was Besonderes. Du weißt, ein Moskau Mule ist ein fucking Moskau Mule. Also, es ist einfach so ein penetranter, eigenständiger Geschmack, der halt nicht vergleichbar ist mit anderen Getränken, wo du halt so sagen würdest, ja, okay, nee, das passt in die Kategorie, das und das. Aber ein Moskau Mule ist einfach ein fucking Moskau Mule.
Genau, es ist ein USP. Es ist ein USP-Getränk.
Ja.
Ich glaube auch tatsächlich nach dem Verzehr von gerade eben, Moskau Mule wird ab jetzt mein Signature-Getränk in Cocktailbars.
Ja. Ich glaube halt, dass es ganz vielen Leuten nicht schmecken könnte.
Ja.
Also ich glaube, wenn man das probiert und du sofort sagst, das ist meins, dann könnte das ein Getränk sein, das du die nächsten Jahre einfach immer und immer mal wieder bestellst.
Ja.
Weil es, weißt du, für alle Möwis, die das jetzt noch nicht hatten, ich glaube, das könnte halt einfach so ein Ding sein, was man einfach in sein Herz schließt und mitnimmt für die nächsten Jahre.
Ja.
Aber es ist, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass man das überhaupt nicht mag. Es ist ganz ähnlich mit so Tequila-Mischgetränken.
Ja, voll.
Entweder du liebst es oder halt gar nicht.
Ja, voll. Insbesondere auch, was ich halt gerade meinte mit dem Ingwer. Die Leute, die Ingwer so ein bisschen mögen, könnten drauf abfahren. Die Leute, die Ingwer auf jeden Fall hassen, werden es niemals, die werden es hassen. Die werden es niemals mögen.
Ja. Eben. Ich bin eigentlich, also, obwohl, ich wollte gerade sagen, ich bin eigentlich gar nicht so der große Ingwer-Fan, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Also eigentlich mag ich Ingwer eigentlich schon gerne. Also ich finde so zum Beispiel Ingwer-Minze-Tee, ich denke gerade so, eigentlich bin ich gar nicht so der große Ingwer-Fan, aber so Ingwer-Minze-Tee finde ich hammermäßig.
Das mag ich oder zum so, Beispiel
oder
gar
so
nicht.
Oder so Sushi und dann Ingwer drauf machen, Alter, hammermäßig geil.
Ich mag das gar nicht so gern, aber so in diesem Drink finde ich jetzt als, ich finde auch interessant, etwas Scharfes zu trinken.
Ja, oder? Das ist auch weird. Das ist so wie beim, wie heißt es nochmal, Bloody Mary? Und sowas?
Ja,
so,
ja.
So Mexikaner oder so?
Ja.
Das ist ja auch immer dann diese Schärfe, wo man so ist so, why?
Ja,
also es ist einfach,
voll.
Wer kommt auf die Idee, das in Drink zu machen?
Ja.
Aber es ist geil.
Und Pro-Tipp auf jeden Fall, danach schön die Gurken aus dem Glas fischen und naschen, weil dann wirst du richtig voll.
Ja, auf jeden. Das ist genauso wie, kennst du noch das alte Ding, Wassermelone, Loch rein und
Wodka
dann schöne
rein.
Flasche Wodka drauf.
Oh, Wodka-Lone, auf jeden Fall. Richtig gut.
Ich habe mal, mit Freunden einen Cocktail erfunden. Das ist, du machst eine Wassermelone in einen Mixer und machst sie klein. Dann hast du ja so eine dann ist es ja komplett flüssig.
Ja.
So. Und dann durch ein Sieb, dass die Kerne weg sind.
Ja.
Und dann 4 Cl Gin und diese Flüssigkeit. Und das ist der Melonotoff-Cocktail.
Ja, ich würde sagen, den Drink der Woche. Für nächste Woche haben wir, ne?
Das machen wir bei nächster Woche. Ja. Das ist richtig gut. Da müssen wir noch extra einen Mixer kaufen. Scheiße. Egal, kriegen wir hin. Bedeutung. Was für Leute sollten dieses Getränk trinken? Und zu welchen Anlässen sollte man dieses Getränk trinken? Darüber haben wir gerade eben schon mal ein bisschen geredet.
Ja, es ist ein Cocktail, der wirklich immer geht. Es ist nichts, was irgendwie was Schäbiges hat, was wir öfter mal haben, irgendwie, wenn wir hier mit Korn Fanta um die Ecke kommen. Aber der geht in jeder Gehalts- und jeder Prestigeklasse. Niemand findet den Kacke.
Ja.
Der geht von, sag ich mal, Latzhose bis Abendkleid. Mhm. Ist alles dabei.
Mhm. Multiaktionäres Getränk. Kann man immer trinken. Gar kein Problem. Hatten wir gerade schon gesagt. Aber was für Menschen sollten sowas trinken? Ja, eigentlich auch fast jeder. Ich glaube, so vom Punkrock-Schuppen bis hin zur Edeldisco, bis hin zur Yachtparty, irgendwie schön mit Jeff Bezos irgendwie über Alexa ein paar Sachen bei Amazon bestellen und gleichzeitig ein paar Moskau Mule verhaften. Normal. Das könnte ich mir super gut vorstellen.
Dieser Drink wurde erschaffen für alle.
Ja, ja. Genau, eben. Ob du eben mit Jeff Bezos rumhängst auf einer Yacht, die so groß ist wie ein ganzer Hamburger Stadtteil, oder eben in einem Hamburger Stadtteil vom Kiosk rumhängst und dir einen Moskau Mule reinziehst, gar kein Problem. Gar kein Problem.
Auch für die Leute, die halt wirklich gerade nicht viel Geld haben. Einfach Brennspiritus aufkochen und dann ein bisschen Ingwer reinkippen und zack hast du einen Moskau Mule.
Der Coolness-Faktor.
Und einen Leberschaden.
Wir kommen zum Coolness-Faktor. Wie cool ist dieses Getränk? Wie cool bin ich, wenn ich dieses Getränk trinke?
Ich find's sehr cool, weil ich bin ja immer ein großer Fan von Getränken, die immer nicht bei der großen Masse irgendwie ankommen.
Ja.
Was ja irgendwie so ein bisschen ambivalent ist, wenn wir jetzt gerade sagen, es ist ein Getränk für jeden, aber diese Schärfe, das ist nicht für jeder Mensch was so. Ich finde es schon ganz geil, jemanden auf einer Party zu treffen und dann Moskau Mule in der Hand und dann denkt man sich schon, okay, scharf mag der Typ gerne, dann werde ich mal gucken, wie scharf er mich findet, wenn ich nackt bin. Keine Ahnung. Also
natürlich, genau das ist der Gedanke. Nee, ich find's aber auch extrem cool, weil ich glaube, ich keine Bar kenne, wo du das nicht bekommst.
Mhm.
Und in jeder Bar, wo du ein Moskau Mule bestellst, bist du immer ein bisschen cooler als jeder andere. Also selbst, ob du jetzt einen teuren Gin Tonic hast, der auch teurer ist als ein Moskau Mule oder sonst irgendwas, ein Moskau Mule ist immer eine Ecke cooler. Kann man nichts sagen. Ist immer eine Nummer cooler. Und es sieht auch eine Nummer cooler aus.
Ja, ich meine, es ist am Ende wie bei dir. Scharf ist cool.
Scharf ist cool. Ja.
Ugh. Ja. Ja, aber ich hab's gesagt, aber da müssen wir jetzt irgendwie zusammen durch.
Ladies and Gentlemen and everything in between. Ich darf die Gesamtwertung für den Drink der Woche diese Woche, den Moskau Mule, bestehend aus ausgedrückten Limetten, 4cl Wodka, aufgefüllt mit Gingerbier, Eis und ein paar Scheiben Gurken, der Moskau Mule verkünden. Und die Gesamtwertung für den Drink der Woche diese Woche, der Moskau Mule, ist 5,0 Punkte. Herzlichen Glückwunsch.
5,0 Punkte. Sehr, sehr verdient. Herzlichen Glückwunsch, Herr Moskau Mule.
Herr Mule. Herr und Frau Mule, das haben Sie sehr gut gemacht. Weiter so. Wir freuen uns auch schon auf die nächsten Dinge, die Sie uns aus Ihrem Hause kredenzen werden.
Auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade das erste Mal hier so eine kleine Gurke in mich hinein verfrachtet und so weggesnackt. Geil. Schmeckt auch so ein bisschen geil einfach.
Nee, ist ein guter Drink für alle, die den noch nicht hatten. Kriegt man wirklich überall. Zieht ihn euch rein. Wirklich
was
gut.
Was man nicht überall bekommt, außer im Internet, sind natürlich Tickets für unsere Show am 16. Oktober im Schrödingers. Wir machen eine Live-Folge, die miese, fiese Liebe.
Open Air Corona-konform.
Unser Gast ist Max Richard Lessmann. Vielleicht noch jemand anders, aber das heißt für mich in erster Linie, es wird sehr, sehr schwierig für mich, weil ich lerne einen neuen Max kennen, wo ich erstmal beobachten muss, welcher Max wird jetzt mein Lieblings-Max.
Ja, ja. Ich kenne Max schon einige Jahre. Ich habe ihn damals kennengelernt und zwar unser alter Mischer, der meine Band damals gemischt hat und unser Album damals produziert hat, der heißt Norman.
Ja.
Und der hatte sein Studio in so einem Musikkomplex, wo man halt günstig Räume anmieten konnte, wenn man halt irgendwie kreativ war. Und da gab es eben Proberäume und keine Studioräume und so. Und er hatte dort ein Studio.
Ja.
Und nebenan hatte Max mit seiner Band seinen Proberaum. Ah, ja. Und Max ist so jemand, der, ich weiß nicht, ob das immer noch so bei ihm ist, aber der ist so Quartalstrinker. Der trinkt dann irgendwie ein paar Monate gar nicht.
Ja, ja.
Und dann aber richtig doll.
Ja, ja, ich weiß.
Und dann hatten wir das zweite Mal damals, da habe ich auch noch nicht in Hamburg gewohnt, im Molotow gespielt, im alten Molotow, noch am Spielbudenplatz in Hamburg. Und da war Norm unser Mischer und er kam viel, viel zu spät. Ich glaube, 2 Stunden zu spät. Wir hätten schon längst Soundcheck machen müssen. Wir hatten richtig Zeitdruck. Und er kam da an mit Max Lessmann, total besoffen, beide, richtig sternhagelvoll,
ja.
2 Stunden zu spät in den Laden rein. Und die beiden konnten kaum gehen, sie haben sich gegenseitig gehalten, kamen Arm in Arm rein und es war halt 17 Uhr
ja,
oder
ja.
18 Uhr. Und es war einfach so, was macht ihr denn? Und es war einfach, und Norm guckt mich an und sagt einfach so, ich kann vielleicht nicht mehr laufen, aber euch mischen kann ich noch. Und also den Ton machen kann ich noch, gar kein Problem. Und Max steht so daneben und sagt, das ist alles meine Schuld, das tut mir leid. Ja.
Und, ich muss auch korrigieren, ja. Ich habe Max schon mal kennengelernt. Ich hatte einen Auftritt beim Slam bei so einem Campus-Festival in Bremen.
Mhm.
Und ich erinnere mich da nicht mehr so richtig dran, weil ich war sehr betrunken. Und ein paar Monate später war Dogville, da bin ich auch aufgetreten. Und dann kam halt ein Mensch zu mir und meinte, na, hast du dich erholt aus Bremen? Und ich habe so richtig lang gebraucht, um zu schnallen. Ach scheiße, das ist Max von 4K Tretlager. Hat die voll gelabert? Oh nein, und ein wie unangenehm.
Ja.
Aber hey. Aber
ich möchte noch einen Song von 4K Tretlager auf die unterschätzte Songs-Playlist setzen. Die unterschätzte Songs-Playlist findet man auf Spotify. Gerne folgen. Und zwar 4K Tretlager, die alte Band von Max Richard Lessmann. Und er hat gecovert. Oder die haben gecovert damals den Song Am Ende denke ich immer nur an dich von
Element of Crime,
der Band von Sven Regner, der Autor von Herr Lehmann. Und die haben diesen Song gecovert mit einem Shanti-Chor, mit einem Hamburger Shanti-Chor zusammen. Und diesen Song finden Sie auf der unterschätzten Songs-Playlist, liebe HörerInnen. Er ist großartig, er ist ganz, ganz großartig. Es ist ein wunderbarer Text, eine wunderbare Stimme und wunderbar umgesetzt mit dem Shanti-Chor. Ich liebe es richtig, richtig, richtig doll. Seit Jahren schon höre ich diesen Song regelmäßig und ich kann nicht aufhören. Und dementsprechend muss aber trotzdem alles enden.
Und alles, was endet, muss auch irgendwann aufhören. Deswegen beenden wir diese Folge wie jede Folge mit berühmten letzten Worten, die mutmaßlich so gesagt wurden, in dem Moment des Todes oder ähnlichen Situationen. Ich habe heute die große Ehre, diese Worte zu präsentieren. Herausgesucht habe ich Johnny Ace, ein R&B-Sänger, der in Houston an dem Tag seines Todes in Texas seinen letzten Auftritt hatte. Und er hatte eine Bandpause. Eine Pause, nicht während des Konzerts, sondern vorher. Und er hat öfter schon gerne mit seiner Waffe herumgespielt, während seine Schwester und seine Frau auch schon gesagt haben, hör doch auf, mit dieser Waffe herumzuspielen, das könnte gefährlich werden. Und er meinte, nein, ich weiß auf jeden Fall, in welcher Kammer von diesem Revolver die Patrone ist, und hat sich die Waffe an den Kopf gehalten, abgedrückt. Aua. Und kurz vorher hat er gesagt, keine Sorge, diese Waffe ist nicht geladen. Das werdet ihr gleich sehen.
Okay, ciao.
Tschüss.